Pop Talk.
Wir sind beim Pop Talk, die Online-Gesprächssendung auf pop-talk.de. Die 18. Shell-Jugendstudie trägt den Untertitel Eine Generation meldet sich zu Wort. Am 15. Oktober wurde sie von den Verfassern und Bundesfamilienministerin Giffey der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Shell-Studie ist seit 60 Jahren ein wichtiger Gradmesser für die Werte und Sorgen der jungen Generation in Deutschland. Und nicht zuletzt deshalb hochinteressant für die Politik, aber auch die Wirtschaft und Gesellschaft. Wir wollen die Shell-Studie besprechen und einordnen mit meinem Studiogast Professor Bernhard Heinzelmeier, Mitbegründer und Vorsitzender des Instituts für Jugendkulturforschung. Der Sozialwissenschaftler, Unternehmer und Trendforscher ist ein gefragter Gesprächspartner, wenn es um den Zustand der Jugend geht. Jetzt ist er hier im Studio. Ganz herzlich willkommen, Bernhard Heinzelmeier.
Guten Tag.
Wir besprechen gleich die wichtigsten Ergebnisse der aktuellen Shell-Studie und finden heraus, was Professor Heinzelmeier im Institut für Jugendkulturforschung sonst noch so macht. Jetzt im Pop-Talk am Mikrofon grüßt wie immer Nabil Attassi. Imperla sind das mit The Less I Know, The Better und mein Studiogast ist Professor Bernhard Heinzelmeier. Herr Heinzelmeier, wir hatten Generation X, Generation Y und jetzt spricht man von Generation Z. Sind diese Einordnungen eigentlich wichtig?
in der öffentlichen Diskussion sind sie wichtig, was die Wissenschaft betrifft. Betrachtet man zum Beispiel die Generation Y, dann ist das eine gesellschaftliche Gruppe, die da in den Fokus rückt, die eher zu den oberen Sozialschichten gehört. Also das heißt, die Generation Y-Klassifikation reflektiert eher die Lebenssituation von höher gebildeten jungen Menschen, von Menschen, die studieren. Und das Problem ist, dass die Erkenntnisse, die man daraus gezogen hat, auf die gesamte Jugendpopulation projiziert werden. Und das ist häufig nicht zutreffend.
Ja. Dennoch ist es ja so, die Shell-Studie, die ja jetzt gerade rausgekommen ist, die erzeugt solche Begriffe, ist mitverantwortlich, weil sie ja die wichtigste Jugendkulturstudie ist, kommt auch nur alle 4 Jahre raus. Jetzt sagt die im Titel, eine Generation meldet sich zu Wort. Dann haben wir uns lange über die unpolitische, desinteressierte Jugend beschwert. Ist damit jetzt Schluss?
Ja gut, es meldet sich ja gar keine, kann sich ja gar keine Generation zu Wort melden, weil die Generation ja in sich geschichtet ist und heterogen ist. Also es können sich ja nur Teile einer Generation zu Wort melden und meistens meldet sich ja die Elite zu Wort. Also wenn wir auf die 68er-Bewegung zurückschauen, dann war das eine Bewegung der bildungsnahen Elite. Da waren ja keine jungen Facharbeiter auf der Straße, oder zumindest das war eine eklatante Minderheit, wenn die da dabei waren. Und heute ist es ja ähnlich, dass die sich zu Wort melden, vor allem in Klimaschutz und Umweltfragen, sind ja auch junge Menschen aus der oberen Schicht, währenddessen ja die Mitte und die unteren Sozialschichten wenig Interesse an diesen Bewegungen zeigen und auch politisch nicht besonders engagiert sind.
Aber gilt das auch für die Shell-Studie? Spricht auch die nur die Eliten an? Also eine gute Studie müsste ja eigentlich quer durch die Bevölkerung die Befragung durchführen.
Ja, das ist ja auch quer durch die Bevölkerung durchgeführt und die Shell-Studie, ich habe den Band jetzt noch nicht von der ersten bis zur letzten Seite gelesen, aber weist ja immer darauf hin, dass zum Beispiel Migranten anders ticken, also Jugendliche mit Migrationshintergrund anders ticken als die Autochtonen. Sie weist darauf hin, dass männliche Jugendliche anders ticken als Frauen. Sie weist darauf hin, dass die bildungsferneren Schichten anders ticken. Also das heißt, es wird ja auch immer wieder darauf hingewiesen in den Texten, die veröffentlicht werden. Das Problem ist nur, dass das, was dann in die öffentliche Diskussion gelangt, dann oft sehr verallgemeinernd ist.
Die Studie sagt, 41% der Befragten bezeichnen sich als politisch interessiert. 2015 waren es 43%. Daraus wird jetzt die Aussage generiert, die Jugend sei also sehr politikinteressiert inzwischen. Die Zahlen sind zwar stabil, aber eher rückläufig. Also wo ist da der Grund zur Euphorie?
Na, es gibt ja überhaupt keinen Grund zur Euphorie. Und die Shell-Studie zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie Jugend sehr positiv darzustellen. Das ist zweifellos verdienstvoll, aber manchmal wird's auch übertrieben. Also ich denke mir, es ist ja eher kein sehr schönes Bild, wenn sich 60% der deutschen Jugendlichen nicht für Politik interessieren. Und auch bei denen, die sich für Politik interessieren und die dann engagementbereit sind, haben wir es wieder mit den bildungsnahen Schichten zu tun, haben wir es wieder eher mit den Eliten zu tun. Das Problem, das gegenwärtig in Deutschland herrscht, oder nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, ist, dass eben Politik, aber auch Forschung in erster Linie sich in der kulturellen Sphäre des oberen Gesellschaftsdrittels bewegt. Dafür ist die Shell-Studie ein gutes Beispiel. Sie wird halt auch von Forschern gemacht und Forscherinnen gemacht, die diesem oberen Gesellschaftsdrittel zugehören. Und deswegen ist der Fokus auf dieses obere Drittel besonders stark ausgerichtet. Und deswegen ist die Interpretation immer aus der Wahrnehmungsperspektive des oberen Gesellschaftsdrittels heraus auch zu verstehen.
Sie sind ja auch Jugendforscher und haben damit eigentlich immer einen sehr tiefgehenden Blick auf das, was passiert in der Jugend. Jetzt mal zum einen eine persönliche Frage, fängt man dann irgendwann auch an, sich mit den Jugendlichen zu identifizieren? Weil es ist ja dann häufig so, wenn so eine Studie rauskommt, dann setzen sich die Erwachsenen hin und reden über die Jugendlichen. Das kommt sicher nicht gut an. Wie ist das in der Realität für Sie als Jugendforscher? Also haben Sie das Gefühl, die Shell-Studie macht schon Sinn in ihrer Daseinsform, wie sie jetzt ist?
Gut, die Shell-Studie macht sicher Sinn in ihrer Daseinsform, wie sie jetzt ist, weil man kann ja, wichtig sind ja, dass man an die, an diese Daten rankommt und die kann dann ja jeder für sich interpretieren. Ich muss ja nicht diesen Textband jetzt als heiliges Evangelium nehmen und sagen, alles, was diese Leute da jetzt, wie sie die Daten auslegen, das ist jetzt die Wahrheit, nicht? Also, das heißt, mich interessieren die Daten immer, weil es eine gut gemachte Studie ist, die seriös arbeitet, es wird seriös gearbeitet, das ist schon sehr wichtig. Ich sehe zum Beispiel jetzt das politische Interesse und die Engagementbereitschaft sehr negativ. Das heißt, es gelingt der Politik nicht, fast zwei Drittel der jungen Menschen in Deutschland zu erreichen. Das ist ein dramatischer Befund. Die Studie freut sich darüber, dass halt 41% sagen, sie sind politisch mehr oder weniger interessiert. Also das heißt, die Interpretation kann man ja die Daten dann für sich selbst interpretieren. Insofern ist die Studie sehr okay.
Wahrscheinlich eine Frage des Blickwinkels. Beim Klimawandel ist die Sache relativ klar. Das interessiert die Jugendlichen. 70% sagen, die geben an, Angst vor der drohenden Umweltverschmutzung zu haben, fürchten den Klimawandel. Ungefähr dieselbe Zahl. Das ist nun inzwischen ja im politischen Mainstream angekommen. Sieht man auch an den Wahlumfragen und an den Wahlergebnissen in Deutschland. Junge Menschen glauben tatsächlich mehrheitlich an die Demokratie. Das ist ja etwas, was man fast schon überraschend finden kann. Aber sie glauben nicht an die Politiker des Landes, haben Sie gerade erwähnt, ja, so ein Problem der Erreichbarkeit. Wie soll das funktionieren? Also wie kann man an eine Demokratie glauben und gleichzeitig nicht an die Politiker?
Ich denke mal, der Demokratiebegriff ist ein leerer Signifikant. Das heißt, leerer Signifikant bedeutet, es ist eine schöne Hülle, wo jeder reinprojizieren kann, was er will. Insofern ist, wenn ich abfrage, glaubst du oder glauben Sie an die Demokratie, dann produziert man meiner Auffassung nach mehr oder weniger einen Artefakten. Also das heißt, wenn man sich jetzt darüber unterhalten würde, was die Leute unter Demokratie verstehen, dann würde eine riesen Bandbreite rauskommen und wahrscheinlich wären da auch sehr viele Vorstellungen darunter, die mit dem hehren Ideal der bürgerlichen Demokratie überhaupt nichts zu tun haben. Also insofern denke ich mir, man müsste eben da wirklich was zu erfahren, ja, wie weit zum Beispiel autoritäre Denkmuster in der Gesellschaft verbreitet sind, würde ich andere Fragestellungen vorschlagen als die Frage, ob man jetzt an die Demokratie glaubt oder nicht. Was auf der anderen Seite sicherlich ganz im europäischen Schnitt liegt, ist die große Skepsis gegenüber der Parteipolitik. Also das heißt, wir haben ja nicht unbedingt eine Politikverdrossenheit, sondern eine Parteienverdrossenheit. Das heißt, dass die Parteien, die wir heute in Deutschland haben, die nicht mehr in der Lage sind, die Bevölkerungsstrukturen, das Bewusstsein, was in dieser Bevölkerung vorliegt, abzubilden. Also es ist natürlich eine abgehobene Parteienlandschaft und wie die Shell-Studie auch sehr deutlich zeigt, ist, dass sich ja die überwiegende Mehrheit der jungen Menschen von diesem System überhaupt nicht mehr repräsentiert fühlt. Und das scheint mir hochproblematisch zu sein. Und da gibt es für mich wenig Anlass, sich darüber zu freuen, dass die jungen Menschen von der Demokratie so viel halten.
Es hat ja ein rasanter Wandel der Lebenswelten stattgefunden, den Sie ja auch gerade beschreiben. Die politischen Parteien erreichen die Jugendlichen nicht mehr. Da hat sich auch viel verändert. Da gibt es neue Leitmedien, YouTube als Leitmedium. Politik versucht sich da reinzustürzen, aber so schnell kommt man gar nicht hinterher, hat man den Eindruck, wie sich das wandelt und was da für Inhalte kommuniziert werden. Wie ticken denn die Jugendlichen eigentlich? Was treibt die Jugendlichen Ihrer Meinung nach an?
Also was in der Shell-Studie, finde ich, immer wieder sehr gut herausgearbeitet wird und auch in dieser ist, dass junge Menschen heute sehr pragmatisch sind. Also es gibt eine andere Studie, die hat eine Bezeichnung für die gesellschaftliche Mitte gewählt und die nennt die gesellschaftliche Mitte oder die neue gesellschaftliche Mitte adaptiv pragmatisch. Das heißt, kurz ausgedeutet, was ist gemeint damit? Das ist damit gemeint, dass wir junge Menschen haben, die bereit sind, sich anzupassen, wenn sie dafür entsprechende Gratifikationen bekommen. Das heißt, das sind junge Menschen, die sehr kalkuliert sind, sehr überlegt sind, die egotaktisch sind, auf den eigenen Vorteil bedacht und die sehr nutzenorientiert sind. Also pragmatisch bedeutet ja auch, ich wäge ab, was bekomme ich dafür, wenn ich dies oder das tue, und dann mache ich es. Was diese Jugend nicht ist, ja, sie ist nicht ideologisch, ja, und hat nichts im Sinn mit großen Weltentwürfen und den großen Erzählungen von einer besseren Welt, denkt eher in egotaktischen Kategorien als in gesellschaftlichen Kategorien. Also das wäre dann so meine Diagnose.
Zeigt sich auch in der Berufswelt, glaube ich, sehr, sehr stark, dass eben Nachwuchsarbeitskräfte ganz anders denken als ihre Führungspersönlichkeiten heute. Frage ist, muss man da mitziehen? Also YouTube als Leitmedium, Abwertung der klassischen Medien, dieser neue Postmaterialismus, nenne ich es jetzt mal, sage ich mal, die klassischen Werte. Wenn ich arbeite, dann kann ich mir ein Haus kaufen und ein Auto, zählen ja nichts mehr.
Naja, also würde ich vielleicht etwas, wie sagt man, etwas abschwächen wollen. Also was wir bei den jungen Menschen sehen, ist, dass sie, das zeigt übrigens auch diese Shell-Studie, die jetzt veröffentlicht wurde, dass sie ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, dass sie auf der Suche nach Stabilität sind, dass sie auf der Suche nach Halt im Leben sind, dass sie auf der Suche nach Kontinuität sind. Also das heißt, eine kontinuierliche, planbare Biografie haben wollen. Und da gehören natürlich so Dinge wie Haus, Auto, traditionelle Familie, sicherer Job, das gehört da schon dazu. Also das zählt noch immer. Also dieses, man sagt ja oft dann auch neues Biedermeier dazu, das würde ich gar nicht so sehen, sondern es ist eben offensichtlich ein Grundbedürfnis der Menschen, einen stabilen Boden unter den Füßen zu haben. Und darum ringt man und darum kämpft man, und das sind auch heute noch immer die großen Ziele dieser Jugendgeneration, die wir heute vor uns haben.
Professor Bernhard Heinzelmeier ist im Studio und er ist Jugendkulturforscher und Trendforscher, und wir sprechen gleich nach der Musik mal darüber, was er in seinem Institut für Jugendkulturforschung alles macht und wie viel Kontakt er eigentlich wirklich zu den Jugendlichen hat im Pop-Talk.
Bin in meinem Element, der Kanake, der Melrose hängt. Ich und meine 11 Cousins, ich bin nicht mehr derselbe Jam. Mein Business läuft wie ein Windhund, Ketamin, Kokain, Verbindung. Drip, drip, wie ein Springbrunnen. Meine Brüder schießen, deine machen Wing Chun. Kuchen sind über mein Ende sehen. Gruß an die MPD, jede Kugel aus der MPC. Shoot, shoot, so wie Dembele. Eine Runde in mein Bentley drehen. Lebe immer nach dem Gangsystem. Zu viel von dem Werk gezählt. Mittlerweile tun die Hände weh. Summer, der Hammer, der Chief und der Sergeant. Niemals würde ich die Familie verraten. Lamborghinis in den miesesten Farben. CEOs in den Meetings am Blasen. Mach nicht den Fehler von Kennedy. Auf der Scham verstecken sich Enemies. Ja, viele Feinde, ihr Selemi. Ja, 98 Fatality. Jeder der Jungs hat ne Waffe mit. Mein Führungszeugnis ist Akte X. Du lass mich nicht eine Flasche trifft. Keine Dribblings oder Hakentricks. Wer macht es besser als wir? Wer lässt es heute eskalieren? Seit wann ist Cash zu Papier? So viel Leis an der Kette, ich friere. Jeder der Jungs hat ne Waffe mit. Mein Führungszeugnis ist Akte X. Du lass mich nicht eine Flasche trifft. Keine Dribblings oder Hakentricks. Wer macht es besser als wir? Wer lässt es heute eskalieren? Seit wann ist Cash zu Papier? So viel Leis an der Kette, ich friere.
Okay. 200 Designer-Treter unten in meinem Keller. Trotzdem trage ich jeden Tag dieselben Classics vom Metro, als wäre ich Penner. Kauf mir eine Villa, Bar, das Ding steht einfach leer. Kauf mir ein Maybach, um ihn zu haben, gib mal einfach her. Oh. 15 Uhr in meinem Schließfach, Alimentenforderung im Briefkasten. Schlampen wollen mich merken wie die Kuh von Milka Lila, eigentlich trug ich immer Pariser. Groupies halten den Didi-Schwarm, wollen mal meine Kreditkarten. Ich bin in München in der Maximilianstraße, schmeiß mir Dealerschein im Louis Store. Fünf Dinger Koks an meinen Eiern, Kraus, Jejo, Feierabend. Eigenbedarf steht nicht in Bayern, kein Bock auf Geldstrafe, 100k wegen Feiern. Flieg zum Shoppen nach Japan, Brudi, na Logo trage ich Sushi Yamamoto. Mein Schwanz riecht nach Ise Miyaki, genieße ja. Nach Sushi in Tokio.
Jeder der Jungs hat ne Waffe mit. Mein Führungszeugnis ist Akte X. Du lass mich nicht eine Flasche trifft. Keine Dribblings oder Hakentricks. Wer macht es besser als wir? Wer lässt es heute eskalieren? Seit wann ist Cash zu Papier? So viel Leis an der Kette, ich friere. Jeder der Jungs hat ne Waffe mit. Mein Führungszeugnis ist Akte X. Du lass mich nicht eine Flasche trifft. Keine Dribblings oder Hakentricks. Wer macht es besser als wir? Wer lässt es heute eskalieren? Seit wann ist Cash zu Papier? So viel Leis an der Kette, ich friere.
Ice.
Wir sind im Pop-Talk und bei mir ist Professor Bernhard Heinzelmeier, hierher gekommen ins Studio aus Hamburg in diesem Fall. Und Sie haben zwei Lebensmittelpunkte, nämlich Hamburg und Wien. Das hängt mit Ihrer Arbeit zusammen. Das heißt, wenn mal keine Shell-Studie herauskommt, also zwischen den 4 Jahren und Sie dann in vielen Medien dazu Stellung nehmen müssen, dann läuft ja die normale Arbeit bei Ihnen im Institut. Was wird da gemacht?
Also wir sind ja ganz ein ganz normales Forschungsinstitut und machen Grundlagenforschung zum Thema Jugend und junge Erwachsene, aber auch natürlich Ad-hoc-Studien, Auftragsarbeiten, also das ganze Spektrum von Wertestudien bis hin zu Studien über Medienverhalten, Freizeitverhalten. Also das alles läuft dann in unserem Alltag ziemlich routinemäßig und professionell ab. Ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also Sie haben dann einen Mitarbeiterstab und führen dann Umfragen durch oder da gibt es wahrscheinlich so eine Art Lege Artis Praxis, wie man sowas macht?
Genau, ja. Also es werden Umfragen durchgeführt, quantitative, qualitative Methoden angewendet. Qualitative Methoden haben bei uns einen großen Anteil. Das sind fokussierte Einzelinterviews, Gruppengespräche. Die werden dann im klassischen Studio hinter Spiegel durchgeführt. Manchmal sind Kunden da, hören sich das an und sehen dabei zu. Das ist so Institutsalltag ist eigentlich die empirische Arbeit, ständige empirische Arbeit und dann die Interpretation der Daten und dann Präsentationen. So läuft's ab.
Wer interessiert sich für sowas? Also die Shell-Studie ist ja so ein gesellschaftlich relevantes Thema. Das wird dann alle 4 Jahre mal etwas größer besprochen, gerät dann aber auch relativ schnell wieder in Vergessenheit, muss man sagen, so im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie ganz spezielle Zielgruppen, Kunden?
Ganz verschieden. Also das heißt, das Institut wird in erster Linie adressiert von öffentlichen Einrichtungen, von staatlichen Einrichtungen, von Verbänden, von Organisationen, die in der Zivilgesellschaft verankert sind. Also klassische Non-Profit-Forschung, die da gemacht wird. Ich persönlich habe noch ein anderes Unternehmen, wo wir dann wirtschaftsorientiert arbeiten für Unternehmen, für internationale Konzerne. Und da geht es dann um Unternehmensimages und um Produkttests, um Werbemitteltests, um Kampagnen, die abgetestet werden. Also das wäre so diese kommerzielle Schiene.
Da sind Sie ein wertvoller Wissensträger auch. Also Sie haben Ihre Firma, die heißt T-Factory, wenn ich das mal so sagen darf, mit Sitz in Wien und Hamburg und die ist auch, denke ich mal, eng mit Ihrem Institut verbunden oder sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge?
Ja, die ist überhaupt nicht mit dem Institut verbunden, sondern eigentlich ist die Geschichte so gewesen, dass wir diese Firma gegründet haben und sich dann und wir uns dann gedacht haben, es wäre doch auch interessant, etwas für die Grundlagenforschung zu machen. Das heißt, unter Anführungszeichen etwas zu machen, was einen gesellschaftlichen Nutzen hat, um es mal so zu formulieren. Und wir haben dann das Institut für Jugendkulturforschung aufgebaut und haben das aus der T-Factory heraus querfinanziert. Das heißt, also wir haben Mittel, die wir aus der kommerziellen Forschung verdient haben, quasi in das Institut reingesteckt, damit das in Schwung kommt. Und jetzt ist das Institut aber eigenständig und benötigt keine Querfinanzierung mehr. Das Institut ist mehr oder weniger unser Hobby, wenn es darum geht. Und wir wollen und sorgt auch dafür für ein wenig gutes Gewissen. Also, dass man sich wohlfühlt.
Also, das heißt, Sie mit Ihrem Gesamtwerk kommt so eine Art, auf der einen Seite wird Geld verdient, auf der anderen Seite was fürs Allgemeinwohl getan. Bringt man das unter einen Hut oder widerspricht sich das?
Naja, das bringt man manchmal besser, manchmal schlechter und unter einem Hut, das widerspricht sich auch oft. Ja. Also in der Vergangenheit schon, wenn man für Lebensmittelkonzerne oder Getränkemarken etc. arbeitet, dann ist es doch problematisch, wenn man dann am nächsten Tag in der Zeitung liest, dass die jungen Menschen zu viel Zucker zu sich nehmen, zu viel zuckerhaltige Getränke und welche gesundheitlichen Schäden daraus erwarten. wachsen, dass es dann, dass sich Adipositas ausbreitet, vor allem in den unteren Sozialschichten. Also das macht mich dann schon manchmal nachdenklich und hat auch dazu geführt, dass wir dann bestimmte kommerzielle Kunden dann auch nicht mehr unbedingt nehmen wollen. Also das heißt, wir würden nie Forschung machen, was Konzerne betrifft, die zum Beispiel Tabakwaren anbieten. Das wird heute bei uns nicht mehr gehen.
Das wäre meine Frage gewesen, ob Sie auch mal Nein sagen, dann zu gewissen Aufträgen oder Wünschen. Sie sind Sozialwissenschaftler und sind schon lange in diesem, sag ich mal, Tätigkeitsfeld unterwegs. Sie machen schon lange Forschung, Jugendkulturforschung. Wie nah ist man da an den Jugendlichen dran? Also ich stelle mir Sie jetzt als jemanden vor, der dann öfter mal mit Jugendlichen spricht. Ist das tatsächlich so oder ist das wirklich eine rein wissenschaftliche Tätigkeit, die im Prinzip mit den eigentlich Betroffenen, nämlich den Jugendlichen, gar nichts zu tun hat?
Gut, das ist jetzt muss man aus meiner Geschichte heraus wenig erklären. Ich habe damit angefangen mit Forschung, wo man sehr nah an den Jugendlichen dran ist. Also ich habe viel Randgruppenforschung gemacht. Ich habe Studien über Jugendgangs in den Städten gemacht. Mich haben immer die sozialen Unterschichten oder die rebellierenden Gruppen in der Gesellschaft mehr interessiert als die Oberschicht oder die saturierte Mitte. Das war, also so hat das bei mir angefangen und ich habe sind wir dazu übergegangen, großflächig repräsentative Studien zu machen, große qualitative Feldforschung zu machen. Und da ist man natürlich immer dran an den jungen Menschen und hat täglich mit denen zu tun. Heute ist es so, dass ich aufgrund meines Alters, ich bin 1960 geboren, nicht mehr so gut geeignet bin, um mit jungen Menschen zu reden. Das heißt, wir haben im Institut junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das tun. Und ich bin dann eigentlich nur mehr tätig als der das begleitet und halt sein Know-how, das sich über die Jahre angesammelt hat, dann zu diesen Studienergebnissen hinzufügt und dann was eigentlich dann meine Hauptaufgabe ist, diese Studien den Kunden zu präsentieren und die Öffentlichkeitsarbeit zu machen.
Das haben Sie jetzt alles ganz gut etabliert. Sie arbeiten in Österreich und in Deutschland. Das sind ja zwei unterschiedliche Länder, wo es durchaus auch Unterschiede gibt. Was die Jugend angeht, gibt es Unterschiede zwischen der Jugend in Österreich und der Jugend in Deutschland? Kann man das so sagen? Ist das messbar?
Die Jugend gibt es ja nicht, sagt man immer, weil die in sich ja sehr heterogen ist und geschichtet ist und sehr widersprüchlich ist. Das muss man immer wieder dazu sagen, weil es ist natürlich schon gibt so eine Mentalität, dass man, ich glaube, das ist eine Generation und die ticken dann alle gleich. Aber es gibt natürlich kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich und einer ist uns gerade in den letzten zwei Jahren sehr aufgefallen. Das ist diese Suche nach Halt und Stabilität. In Österreich haben wir, wenn wir die Gesamtbevölkerung betrachten, fast 2/3 der Menschen, die sagen, sie ringen um Stabilität im Leben. In Deutschland sind es gerade mal 45%. Das heißt, die deutsche Bevölkerung ist weitaus selbstbewusster wie die österreichische Bevölkerung und das wirkt sich natürlich auch auf die Jugend aus. In Österreich sind wir schon so weit, dass 75% der Jugendlichen die Befürchtung haben, dass es für sie kaum mehr möglich sein wird, in diesem Land in eine stabile Biografie hineinzukommen. Das ist in Deutschland ganz anders. Man darf nicht vergessen, Österreich ist ein kleines Land, das früher mal groß war, da ist irgendwie so ein Restbestand zurückgeblieben und die Leute haben einfach, wenn man sie fragt, das Gefühl, dass auf Sie in dieser Welt und in Europa niemand hört.
Blicken wir mal in die Zukunft. Stichwort die Sehnsucht nach Sicherheit. Ist der Zustand der Jugend besorgniserregend? Müssen wir da was tun?
Der Zustand der Jugend ist überhaupt nicht besorgniserregend. Das ist, die Jugend ist ein Abbild dieser Gesellschaft und dieser Kultur, wird produziert von den gesellschaftlichen Verhältnissen. Was prägt die gesellschaftlichen Verhältnisse gegenwärtig? Das ist sehr starke Wirtschaftsorientierung, sehr starke Ausrichtung an Konkurrenz und Wettbewerb. Das führt dazu, dass sich bei den Jugendlichen so etwas wie eine Warrior-Mentalität herausbildet. Das sind so egotaktische Kämpfer, die sich durchsetzen müssen. Also das heißt, die wollen sich nicht durchsetzen, die haben das gelernt, dass die täglich in den Kampf ziehen und Konkurrenten aus dem Feld schlagen. Das ist das, was wir jetzt sehen. Inwiefern das besorgniserregend ist, wage ich nicht zu beurteilen. Es gibt Leute, die sagen, dass diese Wettbewerbsmentalität negative Auswirkungen hat auf die Zivilgesellschaft, weil sie solidarisches Verhalten einfach nicht mehr fördert. Es gibt andere, die sagen, dass das sehr gesund ist, wenn sich die Leute ein wenig konkurrenzieren. Das ist ein breites Meinungsspektrum, aber für besorgniserregend und katastrophisch halte ich das.
In Österreich sind sie ja eigentlich auch eine recht bekannte Persönlichkeit, die auch mal in den Boulevardmedien auftaucht, wo man mal so die Vor- und Nachteile hat, wo man auch mal einen Shitstorm kriegt, wenn man irgendwas macht. Das haben sie jetzt hier in Deutschland weniger. Sehen Sie da so einen Unterschied zwischen der Arbeit in Österreich und Deutschland?
Ja, die Arbeit in Deutschland ist für mich insofern angenehmer, weil ich da nicht so bekannt bin wie in Österreich. Und das ist eigentlich gut, weil da geht's dann nicht um so stark um meine Person, sondern um das, was ich mache. Und das ist mir eigentlich weitaus angenehmer. Deswegen ist es so, dass wenn ich das in Österreich nicht mehr aushalte, dann flüchte ich oft nach Hamburg und verbringe mal 14 Tage in Hamburg. Und da kann ich dann auch mal mit der U-Bahn fahren, ohne dass irgendwelche Fragen hat an mich oder mir irgendwie seine Meinung sagen will. Das andere ist...
Kommt das in Österreich vor?
Das kommt in Österreich ununterbrochen vor. Und das habe ich am Anfang sehr geliebt und man kommt sich da sehr wichtig vor und geschmeichelt vor. Ja. In der Zwischenzeit, muss ich ganz offen sagen, habe ich eine Abneigung dagegen und da komme aber aus dieser Nummer irgendwie nicht mehr raus, weil natürlich auch meine Stellung in der Öffentlichkeit letztendlich auch ein Garant dafür ist, dass unser Geschäft läuft. Und insofern muss ich halt dann in den sauren Apfel beißen und mich weiter dafür zur Verfügung halten.
Der Preis des Ruhms sozusagen.
Ja, der Ruhm ist vielleicht jetzt etwas übertrieben, aber es ist, man ist halt bekannt, man ist halt eine öffentliche Figur.
Eine kleine Bestandsaufnahme und ein Ausblick in die Zukunft mit Professor Bernhard Heinzelmeier. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Ich habe Spaß gehabt, das war wunderbar.
Und hoffentlich bis bald. Das höre ich sehr, sehr gerne. Das war der Pop-Talk von und mit Nabila Tassi und der nächste, der kommt sicher bald online auf pop-talk.de. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören. A man high.